So, hallo, hallo. Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Viewfinder Podcast. Mein Name ist Theo Weingarten. Ich bin Kameramann aus Köln und ich starte jetzt diesen Podcast, wo wir mit allen möglichen Kreativen, hauptsächlich aus der Film- und Werbebranche, sprechen. Und genau, ich hatte die Idee irgendwie so am Ende letzten Jahres, weil es ja schon durchaus den ein oder anderen deutschsprachigen Film-Podcast gibt. Und die finde ich auch alle super, aber ich dachte mir so, hey, aber es gibt immer noch das ein oder andere Talent, von dem ich super gerne mal hören würde, wie sie ihre Arbeit angehen oder wie sie da hingekommen sind, wo sie gerade sind. Und dann dachte ich mir, okay, es wird ja keiner genauso machen, wie ich es machen würde. Vielleicht sollte ich es dann machen. Und das ist auf jeden Fall was sehr außerhalb meiner Komfortzone liegt, aber Anfang des Jahres habe ich es dann gemacht und ich habe jetzt im Voraus 3 Folgen schon aufgezeichnet. Das heißt, ihr werdet hoffentlich dann nächste Woche Sonntag die nächste Folge hören. Das Ganze wird, soweit jetzt geplant, einfach ein Interview-Podcast sein, wo ich mit Leuten, dessen Arbeit mich interessiert, spreche. Ich werde vermutlich schon die ein oder andere Frage eher aus der Kameraperspektive stellen, aber ich versuche das Ganze trotzdem so breit aufgestellt wie möglich zu lassen, dass sich auch Leute aus allen anderen Gewerken und Branchen das hier ohne allzu viel Fachjargon anhören zu können. Aber das Ganze ist wahrscheinlich schon etwas nischig, aber ich denke, dass es trotzdem immer für alle was geben wird, weil wir einfach mit so spannenden Leuten sprechen. Und meine Beweggründe für das Ganze waren: Ich kann mit spannenden Leuten sprechen, dessen Arbeit mich wirklich interessiert, und mit Leuten sprechen, für die ich mich auch wirklich interessiere. Und ich glaube, dass das Ganze auch für unsere Gästinnen und Gäste einfach eine schöne Möglichkeit ist und auch eine schöne Plattform ist, einfach mal losgelöst über ihre Arbeit zu sprechen. Noch intensiver, als man das auf einer Website oder auf einer Instagram-Seite oder sonst was irgendwie machen könnte. Und ihr als Zuhörer könnt euch das Ganze einfach for free hier auf allen möglichen Plattformen hoffentlich anhören. Und ich dachte einfach, okay, das ist ein Win-Win für alle 3 Parteien. Und wenn es sonst keiner macht, dann mache ich es. So, genug davon. Wir sprechen heute in der ersten Folge mit Regisseurin Anastasia Black über alle möglichen Themen. Wie sie da gelandet ist, wo sie ist, was ihr wichtig ist, welche Storys sie mag, welche Storys sie vielleicht nicht so mag. Und ja, ich glaube, wir haben ein ganz schönes Gespräch geführt und ja, ich würde euch jetzt gerne erstmal ohne Intro oder sonst was in die Folge entlassen. Das ist alles hier noch so ein Work in Progress. Wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, ich melde mich nach der Folge nochmal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und ja, ganz viel Spaß mit der ersten Folge vom Viewfinder Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass es endlich geklappt hat. Am besten starten wir einfach damit, dass du einmal sagst, wer du bist und was du machst.
Gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, der erste Gast sein zu dürfen. Ich bin Anastasia Black, und ich bin Regisseurin. Mache das jetzt seit 2 Jahren. Davor habe ich so gut wie alles einmal durchgemacht. Ich war Kamera, ich habe AC gemacht, ich war Beleuchterin, ich schneide immer noch, nach wie vor, Produktion. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Genau, aber jetzt mache ich so hauptsächlich eigentlich Regie, die letzten 2 Jahre. Und ist auch tatsächlich per Zufall so passiert. Weil ich früher sehr oft mit Tim gearbeitet habe. Shoutout an Tim Strecker an der Stelle. der hat mich nämlich so ein bisschen an die Hand genommen. Und er war DOP/Oberbeleuchter. Und wenn irgendein Job anstand und er irgendwie noch eine Beleuchterin brauchte, also Best Girl in dem Fall oder AC oder irgendeine Art von Hilfe, hat er mich immer mitgenommen. Und ich habe durch ihn so viel gelernt. Und einmal hatten wir einen Auftrag für ein Musikvideo und ich wollte Kamera machen und wollte ihn quasi als mein OB mitnehmen. Und er meinte dann, ey, probier doch mal Regie. Ich glaube, das könnte ganz geil werden. Und ich war so, was, really? Aber ich habe es dann gemacht und er war DOP an dem Projekt und ich habe die Regie gemacht. Und seitdem hat sich das irgendwie alles so entwickelt und ich liebe es. Es war wirklich das Beste, was hätte irgendwie passieren können.
stark. Und hat sich das dann einfach direkt irgendwie richtig angefühlt? Oder wie war das dann, als du es zum ersten Mal gemacht hast?
Ich war natürlich total verunsichert. I had no idea what I was doing, so. Mein erstes Mal. Und die einzige Referenz, die ich hatte, wie man richtig Regie führt, war halt einfach von den Projekten irgendwie die in der Beobachtungsperspektive zu sein, während ich irgendwie an der Kamera stand oder irgendwie am Licht stand. Aber es hat sich gut angefühlt, diesen Prozess quasi von Anfang an wirklich einzuleiten. Also du hast die Idee, du machst das Konzept, du überlegst dir, okay, wie könnte der Schnitt funktionieren, wie will ich, dass das Bild aussieht, wie soll der Look and Feel sein. Das gefiel mir eigentlich sehr gut am Anfang, weil ich habe immer viele Ideen, aber was das Technische angeht, wusste ich ganz oft nicht, wie man das umsetzt. Und da finde ich das Schöne an der Regie, dass man halt diese ganzen Ideen hat und sich dann einfach die besten Leute ranholen, die sagen, ey, okay, let's do it like that. Und hier machen wir das, hier können wir noch diese Kamerafahrt einbauen, hier machen wir das Licht. Und du hast dann halt einfach so tolle Leute um dich, die einfach dir dabei helfen, in so einem Team-Spirit diese Idee zu verwirklichen. Und das finde ich super, super schön in dem ganzen Prozess.
Ja, und um jetzt mal zurückzugehen, also du hast ja gesagt, dass du es schon vorher länger gemacht hast. Wie war das? Also wie bist du dann überhaupt erstmal dahin zu kommen, Licht zu machen oder AC zu machen oder Kamera zu machen? Was ist die Backstory davon?
Gute Frage. Ich glaube, ich bin so ein Mensch, dass es mir super schwer fällt, Nein zu sagen. Es wird besser. Es wird besser. Ich arbeite dran. Aber so in der Anfangsphase war ich so, I don't care. Ich mache einfach irgendwie alles, was mit Film zu tun hat. Hauptsache, ich kann am Set sein. Und ich kann irgendwie lernen. Und ich glaube, besonders in dieser Anfangsphase weiß man ja auch nicht so richtig, was man will. Im Nachhinein bin ich total froh auch, dass ich diese ganzen Sachen gemacht habe, weil es in dieser Regieposition viel einfacher ist, irgendwie realistisch zu denken. Okay, was sind die Möglichkeiten, die wir haben mit dem Budget, was uns zur Verfügung steht zum Beispiel? Wie viel Zeit brauchen wir, um dieses Lichtsetup zu wechseln und so weiter und so fort? Dass man diese ganzen Faktoren einfach viel, viel besser einschätzen kann. Und am Anfang, keine Ahnung, ganz am Anfang habe ich Videografenarbeit gemacht, so One-Woman-Show-Zeug. Und dann habe ich halt da eine Person kennengelernt, wie gesagt, den Tim, der mich dann einfach auch an größere Sets da mitgenommen hat. Und dann hat sich das irgendwie so alles so ergeben. Irgendwie ist dann jemand abgesprungen, hat mich jemand gefragt, ob ich das vielleicht nicht machen kann. Ich so, klar kann ich das machen. Fake it until you make it. Wirklich Motto meines Lebens.
Verstehe. Und warst du dann auch von Anfang an da selbstständig oder hattest du dann noch irgendwie studiert oder wie war so die Phase? Also das ist ja immer so, bis zu einem gewissen Punkt muss man das erst ja machen, bis man dann sagen kann, okay, ich kann jetzt mein alles irgendwie davon finanzieren. Wie war das bei dir? Wo kam bei dir so der Sprung?
Ja, so im Nachhinein denke ich mir auch so, okay, das war echt mutig, ich war 21, wo ich mich selbstständig gemeldet habe, weil mir irgendwie schon relativ früh bewusst war, so Angestelltenverhältnis ist nicht so meins, so ein Autoritätsproblem ist da auf jeden Fall vorhanden, so. Ich bin viel lieber mein Chef. Und ich habe das dann irgendwie, ich kann dir gar nicht, im Nachhinein kann ich dir gar nicht so wirklich sagen, was, wie ich das wirklich geschafft habe. Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen. Das erste halbe Jahr, das war auch mein erster Job in einer größeren Produktion. Das war damals so eine Serie für Sat.1 oder so. Da habe ich als Runner gearbeitet und habe mich dann parallel selbstständig gemeldet. Und das war wirklich, das waren crazy 7 Monate. Wir haben 5 bis 6 Tage die Woche durchgehasselt, aber so, dass ich wirklich um 5 Uhr morgens aufstehen musste. Und ich war dann um 21 Uhr zu Hause. Und dann, wenn ich zu Hause war, dann bis 24 Uhr irgendwie für meine Kunden irgendwas gemacht. Und wieder von vorne, 5 Uhr morgens aufstehen, 21 Uhr, 24 Uhr und so weiter und so fort. Ich glaube, das war wichtig für die Anfangsphase, besonders weil ich gelernt habe. Also in dieser Runner-Position ist es natürlich fürs Selbstbewusstsein, also es ist ein verdammt harter Job, weil du bist in dieser Kette, bist du einfach komplett unten. Aber du hast halt die Möglichkeit, in jedes Department einmal reinzuschnüffeln. Und das war, glaube ich, für die Anfangsphase total wichtig. Und dass ich halt da das feste Einkommen hatte, auch wenn es nur 7 Monate waren, am parallel irgendwie für meine Kunden was machen konnte. Und nach diesen 7 Monaten war ich so, ja, okay, die Produktion wurde dann auch abgebrochen, also nicht abgebrochen, eingestellt quasi, weil die Quoten nicht so waren, wie sich der Sender das vorgestellt hat. Und dann war ich so, okay, it is what it is, jetzt machen wir das full on. Und es war hart. Es war viel Arbeit, es waren viele Stunden, sind es ja auch nach wie vor. Und das ist auch gar nicht irgendwie meckern oder so. Ich liebe ja das, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil dieses Jobs, dass er einfach sehr, sehr viel Zeit kostet. Ja, und jetzt seitdem läuft es irgendwie. Das ist jetzt mein 8. Jahr.
Genau, du hast ja gesagt, dass Tim war sein Name, richtig?
Mhm.
Genau, dass Tim dich am Anfang mal mitgenommen hat. Hast du dann einfach darüber so viele Leute kennengelernt, dass du immer irgendwie irgendwas zu tun hattest, weil alle wussten, hey, Anastasia macht das und das, wir können sie einfach fragen? Oder hast du da dann schon explizit neue Aufträge irgendwie gesucht oder wie war das in dieser Zeit?
Nee, natürlich nicht. Eine Person reicht für sowas nicht. Ich war immer dabei, meine Fühler auszustrecken. Und ich glaube, was das angeht, bin ich da auch, also mir ist es auch relativ so egal. Ich schreibe einfach allen Leuten die ganze Zeit. Ich kann, glaube ich, auch ein bisschen aufdringlich sein. Aber ich denke mir dann so, hey, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt nein. So, das ist ja auch nicht das Ende der Welt. Deswegen schreibe ich immer allen Produktionsfirmen, ich schreibe immer irgendwelche Kommentare irgendwo oder irgendwelche, slide in irgendwelche DMs auf Instagram. Und bin so, hey, by the way, I'm here. So, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und das war auch am Anfang schon so der Fall. Man muss dazu natürlich sagen, wo ich am Anfang alles gemacht habe, ist es viel einfacher, mehr Jobs zu bekommen, weil man irgendwie in so vielen Departments dann irgendwie ist. Ist ja natürlich auch nicht ideal so, ne? Du kannst ja, also ab einem gewissen Level ist es auch nicht geil, AC zu sein, irgendwie Beleuchterin zu sein, Best Girl zu sein, Produzentin zu sein, Editorin, also irgendwann geht's nicht mehr. Für die Anfangsphase hat's funktioniert, weil es halt nicht dieses Level war. Und deswegen war es halt dann auch viel einfacher, irgendwie die Miete zu bezahlen oder was auch immer, weil ja, irgendwie statt einem großen Job im Monat hatte ich dann ja 20 kleine. So, weißt du, wie ja ich meine?
Ja, voll, voll, kann ich super gut nachvollziehen. Und dann gab es da dann vor 2 Jahren oder wann genau gab es dann diesen Punkt, wo du gesagt hast, hey, okay, also wie früh kam quasi die Erkenntnis, ich will was anderes machen, und wie lange hat es dann gedauert, bis dann der Sprung tatsächlich kam, wo du gesagt hast, hey, ich mache jetzt nur noch Regie oder zumindest hauptsächlich Regie?
hauptsächlich Regie, ich glaube, würde ich sagen, war das 2021, und das war auch so the breaking point, wo dann auch einfach größere Produktionen reingekommen sind, mehr Budget verfügbar war und so weiter. Und dann war ich Ende 2022, war ich so, ja, let's go. Nächstes Jahr mache ich nichts anderes, also sprich 2023, mache ich nichts anderes als Regie. Ja, und das Universum war so, ja, let's see, weil letztes Jahr war ein komplett... Darf ich hier böse Wörter benutzen eigentlich?
Ja, klar.
Okay. Ein komplett beschissenes Jahr. Für ganz, ganz viele aus der Branche auch. Und das war auch tatsächlich das Jahr, wo ich am wenigsten irgendwie was in dem Bereich gemacht habe. Was, ja, jetzt für die Regiekarriere an sich natürlich jetzt nicht ideal war, aber zum Glück ganz viele neue Möglichkeiten eröffnet hat. Und mich auch irgendwie so ein bisschen gelehrt hat, hey, reiß diese Brücken nicht nieder. Ich glaube, das war ein ganz, ganz großes Learning für mich. Der Wunsch ist ja schön. So, aber ich glaube, wenn man sagt, so, ich mache jetzt nichts anderes und ich bleibe da komplett in diesem Tunnel drin, kann das auch gefährlich werden. Ich sage nicht, dass es das ist und was natürlich für super viele Leute mega funktioniert. Und ich bin ja nicht ansatzweise irgendwie auf einem hohen Level gerade. Aber es war einfach ein großes Learning für mich, irgendwie zu sagen, hey, einfach offen zu bleiben. Okay, ich mache das und das ist natürlich absolut immer meine Prio und wird auch immer meine Prio sein. Aber hey, wenn hier gerade irgendwie Hilfe benötigt wird und ich irgendwie bei jemandem anderen mithelfen kann und dadurch auch noch lernen kann, dann mache ich das. Und es ist auch nicht, für mich ist es auch nicht so, dass der Rest mir keinen Spaß macht. Ich mag es total gerne zu schneiden zum Beispiel. Und ich mag es auch total gerne irgendwie zu produzieren, weil es auch irgendwie diesen Ausgleich schafft, und man viel dankbarer ist dann irgendwie auch für die anderen Sachen. Deswegen, ja, genau. Mal schauen, ja, wie dieses Jahr wird. Ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich glaube, es ist einfach, die Branche als Ganzes entwickelt sich einfach krass weiter. Generell glaube ich, dass es so ein bisschen nach Corona, so 21, 22, da, also zumindest gefühlt, war damals einfach so ein bisschen dieses Budget, was nicht ausgegeben wurde, da. Und ich habe gefühlt, es wurde zu der Zeit einfach viel gemacht. Und wenn das auch ja dein Jahr war, wo du dann auch vielleicht die eine oder andere Möglichkeit bekommen hast, war das wahrscheinlich dann so ein Push. Und dann, keine Ahnung, war es dann letztes Jahr irgendwie ein kleiner Stopp da.
Ja, aber es ist ganz interessant, weil es für so viele Leute wirklich so war. Ne? Und auch so Namen, wo du dir denkst, wie bitte? Euch geht's genauso, weil man denkt ja immer, ich bin das Problem. So, meine Arbeit ist nicht gut genug, mein Stil ist nicht cool genug, whatever. Aber dann mitzubekommen, dass teilweise halt Produktionsfirmen, die wirklich etabliert waren, insolvenz gegangen sind, Leute, die unfassbare Projekte gemacht haben, mit ganz, ganz viel Geld, keine Jobs haben, dann denkst du dir so, okay, ich bin anscheinend nicht das Problem, aber unsere Industrie hat gerade ein ganz, ganz großes Problem. Und das hat mir auch letztes Jahr echt Bauchschmerzen bereitet, muss ich sagen, weil es natürlich total traurig ist. Weil Film ist so ein Job, den machst du nicht, wenn du nicht leidenschaftlich dafür brennst. Meine Meinung. Du würdest nicht 16 Stunden, 18 Stunden am Set teilweise stehen, weil es dir keinen Spaß macht und es nur fürs Geld machst. Ist nicht der Fall. Und wenn mir das jetzt zum Beispiel jemand wegnehmen würde, diesen Job, dann hätte ich ein ganz großes Problem damit, mir die Frage zu beantworten, wer ich eigentlich bin. So, weil ich mich sehr damit identifiziere. So, ich bin Anastasia und ich bin die Regisseurin und ich mache Modefilme zum Beispiel. Und das ist mein Job. Und ich mache nichts lieber als das. Aber wer bin ich, wenn mir jemand das wegnimmt? Ich habe keine Ahnung, wer ich bin.
Ja, voll. Da sprichst du ja voll interessantes Thema an, weil das ist ja, glaube ich, was super viele in unserer Branche haben, dass sie eben dieses krasse Ding haben, dass sie sich so krass mit ihrem Job identifizieren. Und das heißt, okay, wenn es läuft, geht es mir gut und ich bin ich und ich bin und ich drehe und ich mache. Wie hast du das dann erlebt in den Zeiten, wo es dann einfach nicht so viel los war? Weil es ist ja auch einfach, also es ist natürlich ein Teil der Identität, aber vielleicht sollte man halt nicht 100% davon einfach seine Identität davon abhängig machen, weil es einem dann einfach selbst schlecht geht. Was sind so deine Erfahrungen damit? Hast du dann irgendwie in dieser Zeit, wo dann einfach wenig war, irgendwelche Learnings daraus gemacht, gekriegt, wie du damit umgehst am besten, damit es einem selbst einfach dann nicht so schlecht geht?
Ich finde das ein sehr schwieriges Thema. Das Ding ist, wenn ich das von außen betrachte und mich davon so ein bisschen distanziere und mich von außen anschaue in dieser Situation, denke ich mir, Bro, warum stresst du dich eigentlich gerade? Du bist jetzt 8 Jahre in dieser Industrie, hast 8 Jahre selbstständig, du weißt ganz genau, hey, es gibt Phasen, wo es besser läuft und es gibt Phasen, wo es schlechter läuft. Januar, Februar ist ganz oft einfach nicht der Monat, wo es läuft, zum Beispiel. Aber trotzdem, jedes Mal aufs Neue bin ich so, fuck, 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 fuck. Irgendwie gibt es keine Jobs, ich habe nichts in Aussicht, bla, bla, bla. Na klar, einmal ist das Finanzielle ein super großes Thema, aber eigentlich ist es das, was einen am meisten in diesem Moment beschäftigt, ja eigentlich dieses, okay, was mache ich mit meinem Leben? So. Und ich arbeite da ganz doll dran. Man muss aber dazu auch sagen, dass einer der Talente, die ich habe, ist, mir Aufgaben zu suchen. Das heißt, mir ist irgendwie nie langweilig. Ich kann auch nicht irgendwie mit, also dieses Gefühl Langeweile existiert nicht in meiner Welt, weil ich immer tausend Sachen
finde. Was machst du dann? Was ist dann los bei dir im Januar, wenn wenig los ist?
Zum Glück kann ich sagen, dass mein Januar dieses Jahr super busy war. Deswegen, oh, geil. Aber letztes Jahr war es ganz viel Sport zum Beispiel. Ganz viel Lesen, ganz viel Bewegung. Irgendwie auf Events gehen, Leuten schreiben, an der Webseite feilen, Stills ausrendern, eigene Projekte ins Leben rufen, Treatment schreiben, and so on and so on. Also da gibt es ja, wenn man selbstständig ist, gibt es ja wirklich tausend Sachen, die man irgendwie machen kann. Also manche würden sagen, chill mal, aber ich muss auch sagen, so, mir macht das einfach so viel Spaß, dass ich das irgendwie gar nicht, ich will das irgendwie gar nicht ablegen. To be honest. Aber es ist ein großes Problem, wenn man irgendwie die ganze Zeit in diesem Stressmodus ist, wenn nichts läuft. Eigentlich sollte man genau über diese Momente ja auch irgendwo dankbar sein, weil man sagen kann, hey, schau mal, jetzt genau habe ich diese Zeit, jetzt kann ich irgendwie an den anderen Sachen arbeiten, wo ich mich vor 2 Wochen irgendwie noch mega gestresst habe, dass ich für die keine Zeit habe. Aber was macht man? Das Projekt ist vorbei. Erstmal hast du die Post-Production-Depression 2 Tage lang. Und bist dann so am 3. Tag, fuck. Und bist irgendwie so am Stressen schon, so nichts steht an und so weiter, wo du eigentlich ja wissen müsstest, so spätestens in 2 Wochen liegt wieder was auf dem Tisch, an dem du arbeiten musst und dann wieder halt 16 Stunden am Tag irgendwie durchhasselst. Dann nutzt doch jetzt die Zeit für andere Sachen. Your social life, irgendwie dich um dich zu kümmern, Me-Time. Oder deinem Kopf einfach auch mal ein bisschen so, weißt du, diese Luft zu geben. Und mit neuen Ideen irgendwie. Ja, sorry.
Ich habe das bei mir auch so ein bisschen erlebt, so jetzt in den letzten Monaten oder auch einfach generell so ein bisschen als Learning, wenn mal weniger los war, dass es auch mir manchmal super schwer gefallen ist, generell von diesem ganzen Thema, keine Ahnung, Film und Kamera und Werbung und man sieht die ganze Zeit, was alle anderen für cooles Zeug machen. Dass es auch manchmal hilfreich ist, davon so ein bisschen Abstand zu nehmen und einfach zu gucken, okay, das ist jetzt zwar, was du machst, aber das ist trotzdem nicht deine ganze Persönlichkeit. Das ist natürlich ein großer Teil, aber was ich jetzt zum Beispiel auch jetzt im Januar, wobei mir wirklich gar nichts los war, habe ich jetzt wieder wirklich angefangen, Sport zu machen und habe mir jetzt Urban Sports geholt und bin da voll am Aufgehen gerade, weil es gerade irgendwie so, keine Ahnung, mir jetzt so ein bisschen so einen Sinn gibt, so an einem Tag, wo ich eigentlich jetzt nicht so wirklich viele Sachen hätte, einfach dann sagen kann, hey, okay, ich gehe jetzt nachher zum, wie gestern, zum Handstandtraining oder ich gehe zu dem Beat 81-Ding oder sonst was und dass man einfach schaut, dass man sich auch so ein bisschen anderweitig noch Impressionen holt, weil wenn man sonst nur in diesem Ding ist, okay, was mache ich als nächstes, welches Passion-Project pushe ich als nächstes, wem schreibe ich dann? Ich glaube, manchmal muss man auch den Abstand gewinnen, weil man wird schon wieder da reinkommen. So. Das ist so ein bisschen, was ich daraus irgendwie gelernt habe.
Ja, das ist super wichtig. Also es ist ein super wichtiges Thema, glaube ich, was du ansprichst. Weil wenn du nur auf dieser einen Schiene fährst die ganze Zeit, dann hast du ja auch gar nicht die Möglichkeit, die mehrere Impulse von außen reinzuholen, die ja so wichtig sind auch für diese kreative Arbeit. Also wenn du jetzt nur in deinem Büro hockst, die ganze Zeit am Computer, woher soll die Kreativität überhaupt ihre Energie holen. Deswegen voll. Jetzt das mit meinem Nacken ist halt total der Killer, weil ich weiß, jetzt kann ich eine Woche keinen Sport machen. Davor war ich in Hamburg für einen Dreh, konnte keinen Sport machen. Davor war ich in Polen. Ich hatte meine ganzen Sportsachen mit. Und die lagen nur in meinem Koffer. Und jedes Mal, wenn ich diesen Koffer geöffnet habe, rollte mir so eine kleine Träne die Wange runter, weil ich war, oh Gott, ich würde so gern Sport machen, aber ich kann nicht.
Weil das mit deinem Nacken musst du vielleicht, glaube ich, kurz erklären, also, weil das wissen jetzt die Zuhörer ja nicht.
Ja, okay, warte, ich muss mal ganz kurz den Namen nochmal hier öffnen, weil ich mir den Namen nicht merken kann. Cervicalgie, genau. Das habe ich gerade. Deswegen musste Theo auch eine Stunde auf mich warten mit dem Podcast, weil ich davor nämlich beim Arzt war und ich diese Diagnose bekommen habe. Ist ganz, ganz schmerzhaft. Und ich kann meinen Kopf nicht so ganz bewegen. Also falls das jetzt eine Videoeinspielung wird, dann ist das maximal, also 10 Grad ohne Videoeinspielung. 10 Grad Bewegungsumfang. Und kommt von Kälte und Überlastung. Ach was. Ja, und ich habe doch gestern, habe ich doch in meinem Telefonieren, habe ich dir ja noch gesagt, dass so verdammt kalt war in Hamburg. Mhm. Genau. Mhm. Deswegen, das wird es jetzt wahrscheinlich gewesen sein. Aber schon okay. Ja.
Gute Besserung, gute Besserung.
Dankeschön.
Ja, dann können wir auf jeden Fall, also eine Sache, die ich noch sagen wollte, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass du auch nicht nur Regie machst, sondern auch mal Produktion oder auch mal was schneidest. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen wichtig, dass man auch, dass man mehrere Eisen im Feuer hat quasi, dass dann einfach nicht, wenn man dann auch mal nichts zu tun hat, diese Existenzangst so krass kickt. Weil das ist natürlich dann so, man kann natürlich dann in den Momenten sagen, wie ich, okay, jetzt mache ich Sport, jetzt konzentriere ich mich auf andere Sachen, aber man muss natürlich auch in einem Headspace sein, okay, ich kann jetzt meine Miete vielleicht nächsten Monat auch noch zahlen. Und ich glaube, das wollte ich nur kurz sagen, dass das wahrscheinlich auch wichtig ist, dass man sich nicht in dieser Branche, wo es so viel um die, also wo man so abhängig ist von der Entscheidung von anderen Leuten, dass man da trotzdem noch irgendwie seine Struktur und seine Sicherheit irgendwie behält.
Ja, das ist genau das, was ich eigentlich meinte mit diesen Don't burn the bridges down. Nur, dass man halt da wirklich immer noch bei den Leuten irgendwie präsent ist. Und so schön das klingt und so schön wir uns das irgendwie visualisieren, dass wir halt nur das machen, was uns wirklich so 100% liegt, ist es, glaube ich, smart, immer noch halt auch noch mal ab und zu mal andere Sachen zu machen. Wenn genau nämlich solche Phasen kommen, wie zum Beispiel 2023, dass man einfach weiß, hey, wenigstens dieses Problem ist jetzt weg. Weil wenn man keine Aufträge hat, dann hat man erstmal diese Existenzangst, von denen du gerade gesprochen hast. So die Frage irgendwie, wer bin ich? Dieses Overthinking, was in diesem Bereich dann irgendwie stattfindet. Aber wenn man dann wenigstens dieses Finanzielle aus dem Kopf schieben kann, dann ist das, glaube ich, echt eine große Hilfe.
Wenn du dich beschreibst als Regisseurin, könntest du sagen, okay, diese Filme mag ich besonders oder diese Sachen interessieren mich oder diese Storys interessieren mich. Hast du da irgendwie so einen gewissen Taste, wofür man dich vielleicht auch kennt oder wie du dich beschreiben würdest?
Ja, ich würde meine Arbeit als düster beschreiben. Was irgendwie auch ein Thema ist, was mich in letzter Zeit öfter mal beschäftigt. Weil so diese Darkness in Commercial immer noch eine Rarität ist. Und ich es aber nicht einsehe, meinen Stil da irgendwie zu verändern und mich dem anzupassen, was gerade irgendwie ein Trend ist. Und ich da, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen, wie heißt das Wort? Stubborn auf Deutsch?
Stur.
Stur, dankeschön. vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen stur. Aber ja, ich will das einfach durchziehen. Ich will einfach meinen Stil irgendwie da durchziehen und schauen, wie sich das entwickelt. Kann sein, dass wir irgendwie in 2 Jahren nochmal reden und ich irgendwie nur Brot mit Käse mir leisten kann? I don't know. Ich hoffe natürlich nicht. Aber es ist halt wirklich, ich fühle mich irgendwie einfach angezogen von dieser düsteren, von diesem düsteren Stil. Und das war auch immer schon so. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich erinnere mich an meine Kindheit, wo ich irgendwie mit 5 mich rausgeschlichen habe, um irgendwie komplett brutalen Anime mir anzuschauen, wo irgendwie ganz viel Blut floss und es immer nachts war und kommt, also es war ab 18, also richtig brutaler Anime.
Welcher Anime war das? Weißt du das?
Ja, ich habe es letztens versucht zu googeln. Ich kann es dir nochmal nachschicken, aber jetzt gerade erinnere ich mich nicht an den Namen.
Okay,
mach das. Aber das sind irgendwie so, das sind so Core Memories, die mir irgendwie so geblieben sind, dass ich immer dieses Düsterne einfach total faszinierend fand. Und die Ästhetik hat da natürlich total mitgezogen. So, ich fühle mich einfach wohl mit dunklen Bildern, die stilisiert sind, die kontrastreich sind. Und Mode natürlich auch. Also ich komme aus einer Familie, wo alle Frauen irgendwas mit Mode zu tun hatten. Angefangen mit meiner Ur-Ur-Oma, die für das ganze Dorf geschneidert hat. Meine Oma das Gleiche, meine Mutter ist Modedesignerin. Ich habe selber auch Mode studiert in London. War mit 18 ist man so, okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Und dann hat man irgendwie so der erste Impuls, der dann kommt so, okay, ich mache einfach das, was meine Eltern tun, in dem Fall meine Mom. Und deswegen hat das auch einen ganz großen Einfluss auf meine Arbeit und darauf, wie ich die Charaktere inszeniere und wie ich sie kleide und wie das farblich in die Komposition passt und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz starkes Stilmittel, mit dem ich arbeite. Aber es ist natürlich klar, im Commercial, in dieser Commercial-Welt könnte man die Leute wahrscheinlich an einer oder zwei Händen abzählen, die sagen, hey, das ist jetzt mein Stil und das machen wir, weil 97% der anderen Arbeiten, die du siehst, sind High-Key. Es sind Kamerabewegungen, die man tausendmal gesehen hat. Natürlich hat man sie auch gesehen, weil sie funktionieren. I get it, so. Aber es wiederholt sich ganz oft in dieser Welt. Und da tue ich mich manchmal sehr schwer, da zu adaptieren. Und ja, es entstehen halt manchmal auch so innere Konflikte dann, wenn man sich so denkt, okay, fuck, es ist irgendwie so, ich fühle das nicht, aber man muss es halt irgendwie, ja, play the game, oder?
Ja, aber voll. Ja, also manchmal muss man ja auch einfach einsehen, okay, das hier ist gerade ein Job und das ist da, damit ich meine Miete zahlen kann und das hier ist vielleicht auch ein Job, aber hier kann ich mich vielleicht ein bisschen mehr verwirklichen als bei dem anderen. Und ja. Genau.
Da muss man immer halt so balancieren, ne? Das ist immer so dieses, okay, wie mache ich das jetzt? Bin ich jetzt einfach hier dieser Kundenpleaser in dem Fall und sage, okay, wir machen das irgendwie alles so? Und natürlich, Kunde ist King. So banal es klingt. Am Ende des Tages ist unser Job auch einfach, dass der Kunde happy ist. So. Aber wenn man es, glaube ich, schafft, den eigenen Stil mit reinzubringen, auf die Art und Weise, dass alle Instanzen happy sind, dann hat man es wirklich geschafft. Und dass man halt auch irgendwie angefragt wird, weil man diesen Stil hat. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großes Ziel von mir, dass man da auch einfach stur bleibt und sagt, hey, das ist wirklich mein Stil. So, damit kann ich mich total gut identifizieren. Und ich glaube auch, ganz viele andere Firmen und Brands tun das. Und ich mache das jetzt einfach so weiter, weil wenn ich das so weitermache, dann ziehe ich genau diese Kunden an.
Und am Set ist es da dann auch schon mal vorgekommen, dass du, also das ist ja was man kennt, was man hört, dass manchmal gibt es diese Diskrepanz zwischen Regie und, keine Ahnung, dem Kunden oder der Agentur. Wie navigierst du solche Prozesse? Also wenn du merkst, okay, der Vibe von meinem Kunden oder von der Agentur ist vielleicht gerade ein anderer als jetzt meiner hier, wie gehst du das an? Bist du dann so, hey, vielleicht machen wir den Kompromiss hier? Oder bist du dann, hey, nee, wir müssen das so machen? Oder wie würdest du das beschreiben? Wie würdest du da vorgehen?
Also ich bin auf jeden Fall immer sehr kompromissbereit, würde ich sagen. Wenn man die Zeit hat, dreht man einfach beides. Man dreht einmal die Version, wie es im Treatment war und wie es in der Shotlist war, wie es von Anfang an besprochen war. Und dann dreht man einfach nochmal die Version vom Kunden. Ich glaube, dieses, wir machen das jetzt so, wie ich das sage, weil ich jetzt der Regisseur bin, ist meistens immer kontraproduktiv. Wenn man A, ganz viel Zeit verliert und B, man das Risiko eingeht, dass der Kunde das am Ende eh nicht abnimmt. Und dann bringt es dir eh nichts. Dann kannst du es höchstens in deinen DC schneiden. Und das hättest du aber auch machen können, wenn du einfach beides gedreht hast. Deswegen bin ich da eigentlich, glaube ich, sehr kompromissbereit. Und mir ist es auch lieber, solche Diskussionen einfach von vornherein irgendwie aus der Welt zu schaffen, indem man einfach klar mit dem Kunden kommuniziert und nicht immer irgendwie eine Agentur dazwischen hat. Und sich auch einfach mal mit dem Kunden zusammensetzt und sagt, hey, okay, was braucht ihr, was wollt ihr und so weiter und so fort. Ich habe dazu tatsächlich sogar eine ganz lustige Story, ohne jetzt Namen zu nennen, aber war ein Dreh im Januar. Und wir haben einen total geilen Look and Feel bekommen von der Agentur und alle waren so, geil, endlich traut sich der Kunde mal was Düsteres zu drehen, so, wow, super excited. Der Kunde war auch vor Ort, wir haben Infinity Black aufgebaut, Top Light, hatten so Strobe, super cool. Kunde war auch dabei, hat das alles gesehen, hat einen riesen Kundenmonitor und war super happy nach dem Dreh. Und in der Postproduktion kam aber dann das Kommentar, ja, nee, ist zu düster, passt nicht zu CI. Und wir so, what? Niemals. Ihr habt jetzt nicht dieses ganze Geld ausgegeben dafür, dass ihr in der Postproduktion sagt, es passt nicht zu eurer CI, oder? Naja, Ende des Spiels war, dass die Agentur aus der Kommunikation rausgekickt wurde, die das intern gegradet haben und intern Sounddesign gemacht haben. Und ich war so, oh mein Gott. Also solche Situationen passieren natürlich auch. ist dann natürlich immer, es wäre halt nicht der Fall gewesen, wäre die Kommunikation irgendwie da klarer gewesen, auch zwischen der Agentur und dem Kunden, weil obviously ist da was ganz doll schiefgelaufen, weil der Look and Feel, den ich bekommen habe, sogar noch düsterer war, als das, was wir eigentlich gedreht haben. Ja, aber es passiert halt auch. Ne? Passiert halt auch. Zum Glück dürfen wir auch den DC machen und ja, man muss dazu aber sagen, ich bin nicht immer der größte Fan von DCs, weil ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist halt die Version, die für alle passt. Und dann brauchst du auch gar nicht ein DC. So dass der Kunde happy ist mit der Version und du als Regisseur es auch geschafft hast, irgendwie den Kunden von deinen Ideen und deiner Vision zu überzeugen und der das dann auch so abnimmt. So, das ist Dream-Szenario einfach. Manchmal geht es natürlich nicht anders.
Ja. Ja, voll. Danke. Thanks for sharing auf jeden Fall. Genau, eine Sache, die ja auch super wichtig ist, einfach für die eigene Rolle, sind die freien Projekte, weil man muss ja irgendwie sich das Reel aufbauen, wofür man quasi gebucht werden möchte. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was von deiner Reise erzählen, vielleicht auch zu Beginn war dann wahrscheinlich die Realisation, okay, ich will Regie machen und jetzt, also es gibt ja den Punkt, wo du sagst, du willst Regie machen oder vielleicht machst du es auch im Kleinen, aber es muss ja irgendwo den Punkt geben, wo dir jemand so sehr vertraut, dass er dir quasi den Vertrauensvorschuss gibt. Gab es bei dir so eine Situation, dass jemand quasi gesagt hat, okay, du kannst es jetzt vielleicht noch nicht 100% genau das auf deiner Rolle nachweisen, aber wir vertrauen dir jetzt, dass du es schaffst?
So oft. Und im Nachhinein denke ich mir, also crazy, dass mir die Leute da so vertrauen. Eins der großen Projekte, und da bin ich immer noch wirklich wie an Tag 1 so dankbar, Jonas Kuladusan, ein richtig crazy DP aus Berlin, super random kennengelernt, hat irgendwas in mir gesehen, I don't know what. Aber er hat mich dann quasi für die erste Telekom Electronic Beats Kampagne angefragt, die wir dann auch mit Offshoot produziert haben. Und das war bis dahin mit Abstand das größte Projekt, was ich gemacht habe. Mit großem, großem Abstand. Und die haben mir einfach so einen Vertrauensvorschuss gegeben. Ich weiß nicht, warum, wie, aber ich bin so, so dankbar. Und es ist auch nach wie vor, wann haben wir das gedreht? 2021, glaube ich. Und das war, also ist, nach wie vor ist es einer meiner aller liebsten Drehs gewesen. Ich erinnere mich, dass ich an Tag 4, wo der Dreh dann zu Ende war und alle Rap gerufen haben und sich umarmt haben, ich wirklich geheult habe. Also im Auto dann, wo ich mit der Stylistin nach Hause gefahren bin, mit Rachel, habe ich einfach wirklich angefangen zu weinen, weil es war so eine wunderschöne Zeit, die unfassbar intensiv war natürlich. Aber es war, das liebe ich auch so sehr an diesem Job, dass es einfach so ein Team ist. Und jeder brennt irgendwie dafür und jeder ist leidenschaftlich und jeder macht es gerne. Und jedem ist das Wichtigste in diesem Moment, dass das Projekt einfach geil wird und jeder seine Arbeit gut macht. Und das ist einfach so, 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 so wunderschön. Also das war ein ganz crazy Moment, der eigentlich irgendwie auch so alles so ins Rollen gebracht hat. Und ganz viel Glück. Also ich glaube auch mit in dieser Arbeit ist ganz viel Hasseln und ganz viel harte Arbeit, aber es gehört auch einfach ganz viel Glück dazu. Und irgendwie auch, so dumm es klingt, aber überall zu sein. Und irgendwie, egal ob es jetzt um Plattformen geht oder Events, because you never know, so wen du da kennenlernst. Genau, und sonst, ja, ich so der einer der ersten Jobs, den ich auch hatte, war für Doc Martens. War auch ein riesengroßer Vertrauensvorschuss, weil ich bis dahin auch nicht so viel in der Art auf der Rolle hatte. Aber auch einer meiner ersten Jobs war. Das war eigentlich auch total schön. Aber natürlich ganz anderes Level, weil die wollten da eher Doku haben. Das andere war sehr stilisiert. Also natürlich hatte Telekom Electronic Beats ein viel, viel größeres Team und der Aufwand war viel größer. Aber ich meine, Doc Martens, coole Brand. So, cooles cool. Konzept. Genau.
Auf jeden Fall. Und wenn du freie Projekte machst, hast du dann auch schon sehr quasi beim, wenn du quasi einen Plan machst, was du machen willst, hast du dann schon sehr im Blick, dass du quasi Leute aus der Werbung ansprechen willst? Also auch wenn es ein freies Projekt ist, soll es irgendwie bei dir dann auch so nach Werbung aussehen? Ist das so ein bisschen der Anspruch? Oder kann es auch jetzt crazy, artsy, 9 Minuten Arthouse-Kurzfilm werden? Wie ist das?
Gute Frage. Also das Narrative, wir haben jetzt 4 Tage in Hamburg gedreht. Shoutout an Chris Gruber an der Stelle. Bester DOP. Und das ist so, was dem Narrativen am nächsten kommt bis jetzt. Sonst würde ich sagen, dass ich sehr in dieser surrealen und abstrakten Welt unterwegs bin, was sehr einfach kombinierbar ist, natürlich mit den Looks, die halt so stark repräsentiert werden in meiner Arbeit. Deswegen habe ich sie bis hierhin immer, habe ich mich für diese Art von Projekten entschieden. Und ich würde auch sagen, dass das, glaube ich, auch eher die Welt ist, in der ich gerne unterwegs bin. Das Narrative fällt mir noch ein bisschen schwer. Ich glaube, ich bin da einfach mental noch nicht an einem Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie so die Story und die will ich auch so jetzt erzählen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, muss man dazu sagen. Also so Projekte, die dann irgendwie länger als ein halbes Jahr dauern, da kriege ich schon die Krise. deswegen ist Narrativ dann immer schwer.
Das passiert ja schon mal bei freien Projekten.
Ja, genau. Das war auch bei Hallucinate, war das auch der Fall, dass die Postproduktion sich einfach so gezogen hat. Wir waren so, ja, Ende Januar max ist das Ding fertig. Wir haben im September gedreht, glaube ich. Wir hatten auch keinen VFX, muss man dazu sagen. Nada. Ja, ich glaube Ende Juni oder Juli waren wir dann fertig. Wie gesagt, wenn man halt irgendwie dann Leute an Bord holt, natürlich, die haben dann bezahlte Projekte und so weiter, dann muss man warten, bis die dann Zeit haben, respektiere ich auch alles. Aber wenn man sich dann das 170. Mal den Schnitt anschauen muss, denkt man sich dann auch so, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. Man kann das auch gar nicht mehr einschätzen. Man kann auch gar nicht mehr sagen, okay, es ist geil oder es ist scheiße, weil man das so oft gesehen hat, dass man komplett irgendwie das Gefühl dafür verloren hat. Deswegen, das ist auf jeden Fall etwas, was ich üben muss. Genau, jetzt bei dem, was wir in Hamburg gedreht haben, sehr narrativ, super schön, war auch eine super, super schöne Erfahrung. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass auch dieser Prozess ein bisschen länger dauert, weil wir halt auch dort VFX haben, der Film deutlich länger wird als Hallucinate, also Hallucinate war 2,5 Minuten. Dieser Film wird jetzt 5 bis 6 wahrscheinlich, so in der Art, plus VFX, plus Crazy Schnitt und so weiter. Genau, aber ansonsten so der Rest, den ich gemacht habe, auch Emotions, war alles sehr kurz und abstrakt, surreal. Sehr auf den Klamotten der Fokus, auf den Outfits der Fokus, auf dem Make-up der Fokus, auf dem Licht. Und das ist eher so das, wo ich mich jetzt gerade bewege. Aber hey, ich sag nicht, dass ich niemals narrativ machen werde, weil ich glaube schon, dass ich irgendwann gerne Geschichten erzählen will. Jetzt ist gerade nur noch nicht der richtige Moment, glaube ich.
Ja. Ja, voll. Fühle ich.
Wie stehst du eigentlich dazu?
Wozu?
Zu also willst Narrativ? Du jetzt eigentlich mehr? Ja, genau.
Ach so. Also ich finde generell von der Werbung, ich finde das sehr schön zu sagen, dass du dieses Komprimierte hast und du hast irgendwie, du drehst vielleicht 2, 3 Tage und du hast diesen kurzen Workload und kannst vielleicht auch 1 oder 2 Projekte im Monat machen. Das finde ich halt irgendwie das Coole an der Werbung. Es ist abwechslungsreich, weil sonst, wenn du einen Langfilm drehst oder Serie, das ist so ein anderer Lifestyle, weil du so lange auf so Projekten drauf bist. Ich kann mir das auch voll vorstellen für die Zukunft. Aber ich versuche jetzt erstmal so ein bisschen in der Werbung mehr Fuß zu fassen, weil es passt im Moment, glaube ich, ein bisschen besser zu mir. Ich finde auch diese etwas kürzeren Formate spannend. So alles unter 5 Minuten oder um 5 Minuten finde ich super cool. Und ich habe da auch mega Respekt vor, was Langes zu erzählen, weil 90 Minuten konsequent auf einem gewissen Level zu halten, jetzt auch aus der Kameraperspektive, ist einfach auch eine krasse Herausforderung. Also das will ich gar nicht irgendwie kleinreden. Deswegen denke ich, da bin ich auch noch nicht so weit. Aber ja, ich finde generell dieses kürzere Zeitfenster sehr schön irgendwie.
Ja, fühle ich.
Was mich natürlich auch interessiert, wie gehst du diese Regie-Kamera-Beziehung an? Also was ist dir wichtig bei einem DP? Was muss da stimmen, dass du dann vorher und am Set und auch nachher, dass du da dich gut aufgehoben fühlst? So, was ist dir wichtig bei einem DP?
Mir ist das Menschliche ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wenn man im Auto sitzt und zu diesem Dreh führt und nur und nur Stille in dem Auto herrscht und man sich irgendwie nichts zu erzählen hat, dann ist es irgendwie kein guter Match. Mir ist diese Energie, die zwischen Menschen irgendwie passiert, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich will mich auch nicht immer mit meinem DP über nur das Projekt jetzt unterhalten. Ich will mich auch unterhalten darüber, hey, was geht eigentlich bei dir jetzt gerade privat ab? Geht's dir okay? Wie geht's dir mental? Was steht irgendwie gerade bei dir an? Hast du irgendwelche Probleme? Können wir uns irgendwie gegenseitig helfen? Und so weiter. Aber wenn wir dann am Set sind, finde ich es total schön, wenn jemand Initiative ergreift und sagt, schau mal, okay, wir haben das jetzt, aber was, wenn wir das vielleicht so machen? Und irgendwie auch so mitdenkt und auch selber auf Ideen kommt, an die ich vielleicht in diesem Moment gar nicht gedacht habe, weil ich irgendwie noch in 50 anderen Sachen gerade drin bin, die auch diesen Dreh angehen. Und da finde ich das total schön, wenn jemand dann ist, guck mal, aber wenn wir das so machen, dann wird's geiler. Und ich denke mir so, ey, weißt du was, du hast voll recht. Wenn wir es so machen, wird's auch geiler. Let's do it. Ich finde, das ist eine total schöne Eigenschaft, wenn Menschen das haben, dass sie sich auch einfach trauen zu sagen, hey, guck mal, lass vielleicht irgendwie hier nochmal ein bisschen umdenken und vielleicht ist es dann doch cooler und irgendwie schlauer, wenn wir es so machen. Und wenn jemand auch mutig ist, also experimentierfreudig, wenn jemand sagt so, lass mal irgendwie was Neues probieren. So, das hat man irgendwie schon 1000 Mal gesehen, was, wenn wir es so machen. Das finde ich auch total cool, wenn das jemand so macht. Und wenn jemand halt committed ist, so, ne? Das gilt aber auch für alle Bereiche, nicht nur DOP. Nur wenn du mit einer Person sprichst und du merkst so, die Person brennt da auch total für. Und die will auch wirklich nur alles machen, damit dieses Projekt geil wird. Das liebe ich an Menschen und das liebe ich halt auch an einem DOP und das liebe ich auch generell an der Industrie, dass es so viele davon gibt, die das auch wirklich mitbringen.
Ja.
Ja.
Vielleicht die nächste Frage hast du jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen beantwortet, aber bist du so sehr visuell in deinen Vorstellungen oder wenn du eine Vorstellung hast von einem Bild, wie sehr bringst du dich dann in die Kamera ein? Also sagst du dann, hey, okay, nee, wir sollten das schon auf dem 25 mm machen? Oder bist du so, hey, ich vertraue dir, du weißt, was ich will, zeig mir, was du hast und dann schaue ich? Oder bist du so, ah, nee, das Licht gefällt mir nicht so? Oder wie bist du da?
Nee, da bin ich schon sehr strikt, würde ich sagen. Ich bin, also dadurch, dass ich halt auch als AC und DOP und im Licht gearbeitet habe, kann ich halt dann auch immer mit so Fachbegriffen um mich werfen. Und dann immer so sagen, nee, bitte lass uns hier noch irgendwie einen Negative Film machen, bitte lass uns hier noch irgendwie die 1200er oder so aufbauen und so gefällt mir das noch nicht, bitte lass uns irgendwie doch die Linse nehmen und nicht die. Man muss dazu aber sagen, dass ich auch sehr oft den Satz sage, biet's mir bitte an. So, also ich schaue es mir gerne an, was der DOP dann irgendwie vorschlägt. Bin aber nicht immer gleich happy damit. Und ich glaube, das ist auch okay. So, ich schaue mir das gerne an, mehrere Optionen. Aber ich habe eigentlich schon, wenn ich so das Treatment schreibe und die Shotlist schreibe, habe ich eigentlich schon immer so eine klare Vorstellung davon, wie es im Schnitt sein müsste. Und dann denke ich natürlich auch an Brennweiten, dann denke ich natürlich auch an die Bewegungen, dann denke ich natürlich auch an die Moods, denke ich irgendwie, okay, whatever, an das Licht. Deswegen bin ich da auch immer sehr im Tunnel, was gut und was schlecht ist. Weil natürlich ist es auch total schön, wenn man sagt, okay, lass uns bitte noch das mitnehmen, lass uns irgendwie nochmal hier den kreativen Flow, lass uns dann auch mit einsteigen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall schon eine sehr strikte Vorstellung von dem, was ich eigentlich will und wie ich glaube, dass es im Schnitt am besten funktionieren würde. Ja.
Schon. Okay. Aber da hast du dann ja auch den Background, weil du ja selbst auch schneidest oder geschnitten hast. Schneidest du denn die meisten Projekte selbst?
Ich gebe es jetzt immer mehr ab. Tatsächlich. Weil wenn ich am Set bin und ich merke, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, oder da hatten wir jetzt nicht ausreichend Budget für das, oder wir hatten nicht genug Zeit, dann nehme ich ja dieses ganze Wissen mit in den Schnitt. So, ich weiß ja genau, wie es hätte sein können, aber es nicht so ist. Aber wenn ich es jemandem extern gebe, der hat ja keine Ahnung, der kriegt das Material und denkt sich so, geil, machen wir. Und er bringt halt immer noch so seine eigene Kreativität mit, was ich halt total liebe. Auch so an Effekte, an die ich gar nicht irgendwie gedacht habe. Deswegen, ich lerne immer mehr abzugeben. Und das tut auch total gut. Ich mag es aber nach wie vor total gerne, selber zu schneiden. Also ganz vieles, was ich jetzt irgendwie noch mache, ist auch von mir geschnitten. Aber ja. Wenn ich es kann, gebe ich es jetzt momentan lieber ab, weil ich es irgendwie auch diesen Prozess irgendwie total genieße, so irgendwie dieses Ping-Pong-Spielen mit Ideen, irgendwie zu sagen, komm, was wenn wir irgendwie das so probieren? Nein, okay, vielleicht so, okay, ja, let's try. Ich mag das irgendwie total, ja, genau.
Ja, alright. Ja, vielleicht können wir noch einmal noch einen Schritt zurückgehen, also quasi wenn du einen Pitch bekommst, da kannst du gerne mal sagen, wie das genau funktioniert, aber in meiner Vorstellung ist es ja, deine Produktion oder deine Agentur schlägt dich vor für so ein Ding und du bekommst von der Agentur eine Idee quasi und dann schreibst du daraus ja deine Director's Interpretation, so. Und da würde mich, also erklär gerne mal, wie es genau funktioniert, weil ich mir da nicht genau sicher bin. Und dann würde mich interessieren, wie du diesen Prozess generell managst, wenn da quasi dann steht, okay, das ist unsere Idee, jetzt wollen wir deine Ideen. Wie kannst du da kreativ auf Knopfdruck sein?
Kreativ auf Knopfdruck erstmal ganz schwer. Ganz schwer. Es sind immer so Phasen, ne? Manchmal ist man halt, wie gesagt, in einem Flow. Für mich ist es viel einfacher, im Flow zu sein, wenn ganz viel ansteht. Was auch super interessant ist, weil es irgendwie auch an das Thema anknüpft, was wir davor hatten, dass man irgendwie seinem Gehirn so ein bisschen die Pause gönnen soll. Aber mir fällt es viel einfacher, wenn ich irgendwie 5 Projekte auf einmal habe und ein Pitch reinkommt. dann setze ich mich hin und irgendwie fließen dann die Ideen. Wenn es aber in einer Phase kommt, wo nichts ansteht, sitze ich da 5 Stunden erstmal vor so einem weißen Blatt Papier und denke mir so, I have no idea. Und dann ist natürlich auch immer so das Thema, okay, ist es etwas, was mich auch selber auf eine Art und Weise beschäftigt? Ist es etwas, womit ich emotional etwas anfangen kann? Oder ist es ein Thema, was mir komplett fern ist und die Agentur irgendwie schon eine feste Vorstellung hat? Weil sowas passiert ja auch oft genug so, dass die Agentur eigentlich schon genau dir eigentlich runterschreibt, so, okay, das ist irgendwie so das, was wir haben wollen, kannst du irgendwie noch mit, also kannst du deinen Stil noch ein bisschen mehr mit reinbringen. Ist ja immer ganz unterschiedlich. Ich mag es eigentlich total, es ist, schwierig. Bei manchen Projekten finde ich es total schön, wenn man nichts bekommt. Und man sagt, okay, ich höre zum Beispiel Musikvideos. Da hat man ja meistens keine Agentur, also nie eine Agentur. Und man kriegt diesen Song und keine Ahnung, ich schließe dann immer gerne meine Augen und höre mir diesen Song irgendwie 50 Mal im Loop an, bis dieses Kopfkino passiert und man sich irgendwie in den Sekunden bestimmte Bilder vorstellen kann. Bei Commercial ist es immer schlau, sich ein bisschen mit der Brand auseinanderzusetzen. Okay, was haben die da voll für Commercials gemacht? Was ist irgendwie, wie gesagt, deren CI? So, sind die jetzt wirklich irgendwie die Brand, die sagt, okay, wir trauen uns jetzt irgendwie ein bisschen bolder zu sein? Oder machen wir seit 20 Jahren genau das Gleiche und das ist genau our way to go? Das ist immer ganz unterschiedlich. Und ich glaube, dafür ein Gespür zu gewinnen, ist auch ein Prozess. Aber ich finde es natürlich immer richtig cool, wenn es wirklich auch von Anfang an, auch wie es mit der Crew später ist, auch mit der Agentur am Anfang und dem Kunden am Anfang, so dieses Ping-Pong-Spielen ist. Man sagt, hey, okay, das ist eure Idee, finde ich mega geil. Aber was, wenn wir das vielleicht so machen? Und wir irgendwie hier nochmal diesen Einfluss mit reinbringen oder dieses Thema noch irgendwie mit reinbringen. Dass es halt immer so fluid bleibt und alles adaptierbar bleibt. Das ist natürlich so the best case scenario. Aber ja, ist natürlich auch nicht immer der Fall. Wie zum Beispiel im Januar bei dem Dreh.
Ja.
Passiert auch so.
Ja, es ist immer ein Balanceakt, ne? Zwischen seinem eigenen Input und dem, was der Kunde will und was die äußeren Einflüsse sind. Ja.
Ja, genau. Voll.
Alright. Dann vielleicht noch einmal, du bist ja in Berlin. Wie würdest du sagen, ist dieser Standort für dich? Also du bist ja jetzt schon länger da. Ich habe immer das Gefühl, dass da einfach sehr, sehr viele Leute in der Branche sind. Wie nimmst du das wahr? Und passiert bei dir auch außerhalb aus Berlin was? Oder wie funktioniert dein Netzwerk in Berlin und auch drumherum?
Ja, man muss dazu sagen, die ersten 2 Jahre habe ich Berlin gehasst. Ich war wirklich so, oh Gott, nach diesen 2 Jahren safe. Ich ziehe auf jeden Fall wieder zurück nach Polen. Ich kam gar nicht mit der Art der Menschen hier klar. Ich habe alles so persönlich genommen. Ich bin halt auch von London, was einfach so the most polite city ist, so nach Berlin gezogen, was so das Gegenteil von dem ist. Und ich habe es absolut gehasst. Ja, man muss auch dazu sagen, damals war ich in einer ziemlich doofen Beziehung so, war eingeschränkt. Aber sobald dann irgendwie unsere Wege sich getrennt haben und ich dann irgendwie Freunde gewonnen habe und dann irgendwie auch Leute getroffen habe und irgendwie an Sets kommen konnte, hat sich so eine neue Welt für mich geöffnet und ich war so, hey, okay, so doof ist die Stadt irgendwie doch nicht. 6 Jahre später, ich bin immer noch hier, also hat auf jeden Fall was zu bedeuten. Ich finde es super schön, was für unterschiedliche Menschen man hier trifft. Und was ich auch total lieben gelernt habe an dieser Stadt, ist diese Roughness. Weil ich für mich gemerkt habe, dass mich diese Roughness mega inspiriert. In so wunderschönen Städten, die so geleckt aussehen, damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen, so richtig. Ich brauche diese Polarität in der Stadt. Dass man einmal Bezirke hat, wo es wunderschön ist und grün und kein Graffiti, und man Bezirke hat, wo es einfach abgerockt aussieht und dreckig ist und rough, und man tausend Menschen irgendwie hat. Dieses Chaos inspiriert mich total. Deswegen mochte ich auch London so sehr, was für viele viel zu overwhelming ist, aber ich gewinne total viel Energie von diesem Chaos, was um einen herum ist. Und das gibt mir Berlin. Total. Diese ganzen Möglichkeiten, die man irgendwie hier hat. Nicht nur, was den Job angeht, aber die Möglichkeiten, die man an Aktivitäten hat, die Möglichkeiten, die man irgendwie hat, welche Leute man wo trifft. Das ist ein super schöner Faktor. Und natürlich so die Lebensqualität. Man muss dazu sagen, so, klar, wir klagen uns über die Mieten, aber vergleicht mal die Mieten jetzt zum Beispiel mit London. Das ist jetzt nur mein einziger Anhaltspunkt, weil ich in keiner anderen Stadt jetzt so außer Danzig gewohnt habe oder Hamburg. Aber es ist schon noch echt okay, so was man hier für das Geld bekommt. Was es für Selbstständige natürlich einfach macht, unter normalen, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Bedingungen zu leben, die in der Filmindustrie arbeiten. Klingt vielleicht privilegiert, ich will auch gar nicht irgendwie so klingen, aber ich hoffe, dass mein Punkt irgendwie, dass man damit was anfangen kann. Was ich eigentlich nur meine, ist, dass es echt relativ easy ist, hier quasi jetzt selbstständig zu sein, so, ne? Vor 8 Jahren war es natürlich noch einfacher als jetzt, glaube ich, ne? Weil in diesen 8 Jahren, muss man dazu sagen, meine erste Wohnung in Charlottenburg war 70 Quadratmeter groß. Wir haben dafür 650 Euro bezahlt. So, Zimmer kosten jetzt so viel, ne? Also das hat sich schon sehr geändert, just to clarify. Aber es ist nach wie vor, glaube ich, echt okay. Aber ich bin, seit Corona bin ich echt nicht so viel außerhalb gewesen, was irgendwie total schade ist. So, ja, in Köln war ich jetzt. Gut, ich war jetzt in Hamburg, war in Polen. In Polen nach wie vor ab und zu. Aber davor war ich auch irgendwie mal in Riga oder in Österreich oder so. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so der Fall. Was irgendwie total, ja, total schade ist. Aber ich hoffe, dieses Jahr verändert sich das wieder ein bisschen. Vielleicht braucht es einfach die Zeit, um sich nach Corona so ein bisschen zu erholen. I don't know, keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall Bock.
Alright. Ja, dann vielleicht so einmal der Blick in die Zukunft. Du sprichst es ja gerade schon an. Wir sind gespannt, was das Jahr bringt. Aber was wünschst du dir von diesem und den nächsten Jahren für dich und deine Karriere und dein Leben?
Sehr schöne Frage. Was ich mir wünsche, ist, dass man einfach, oder nicht man, ich, dass ich einfach ein bisschen stabiler und selbstbewusster in dieser Position stehe. Ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg, aber dieser psychische oder mentale Faktor, der da drin spielt, dass man diese Unsicherheit einfach ein bisschen verliert. Ich weiß jetzt nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich einfach eine Frau in der Industrie bin, dass es einfach der Stil ist, den ich fahre, der einfach nicht 1:1 zu dieser Commercial-Welt passt. Aber dass ich da einfach ein bisschen selbstbewusster werde in dem, was ich tue, und mich einfach traue, da radikal mein Ding zu machen. Das ist ein ganz, ganz großes Ziel von mir. Und dass man einfach sagt, okay, hey, Regie ist so das meiste von meinem Einkommen. Das wäre ein riesen, riesen Goal. So, wie gesagt, ich bleibe da offen für andere Sachen, aber dass man sagt, okay, 80% meines Einkommens ist jetzt wirklich nur Regiearbeit. Das wäre ganz toll. Und nach wie vor einfach Passion-Projekte zu machen. Und das Geld, was man wirklich in dieser Commercial-Arbeit dann verdient, in die Passion-Projekte zu stecken. Dass das einfach so bleibt. Das würde ich mir total wünschen. Ja, unabhängig von mir, dass einfach die Industrie jetzt sich erholt hat und sagt, hey, okay, komm, jetzt ballern wir nochmal richtig Budget raus und machen die ganzen geilen Projekte, die wir irgendwie letztes Jahr nicht gemacht haben, weil X, Y, Z. egal mit wem ich spreche, jeder sagt, geiles Jahr. So, dieses Jahr richtig geile Projekte. richtig reingehauen. So, das würde ich mir total wünschen. Dass man nicht mehr wie letztes Jahr hört, so beschissenes Jahr. So, ja. Das wäre wirklich, das wäre ganz viel wert.
Ja, voll. Mhm. Und vielleicht noch eine abschließende Frage, die ich immer in den ganzen Filmpodcasts höre. Was wäre ein Tipp oder ein Ratschlag, den du deinem jüngeren Ich geben würdest vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder 10 Jahren? Was ist so dein Learning jetzt aus den letzten Jahren?
Gute Frage. Damn, warte mal. vor 5 Jahren hätte ich vielleicht sowas wie gesagt wie, gib mehr Sachen ab, weil die Menschen um dich können dir so viele neue Impulse irgendwie geben und können noch so viel mit reinbringen, was du alleine gar nicht in dem Moment hättest dir ausdenken können. Vielleicht irgendwie sowas. So, sei nicht so ein Control-Freak. Sei offener.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut, weil das impliziert ja auch so ein bisschen, okay, schau, welche Leute du um dich rum versammelst und welche Leute du dir holst, weil das eigentlich mit das Wichtigste ist, ne? Das spielt da so ein bisschen mit rein.
Ja, wenn du der Beste im Raum bist oder die Beste im Raum, dann machst du was falsch. Ja. Das ist halt wirklich so.
Ja, voll. Das sind doch wunderbare Schlussworte. Vielleicht einmal, wo kann man dich finden? Instagram, Website, bla, vielleicht noch einmal einen Shoutout hier an der Stelle.
Anastasia Black, eigentlich auf allen Plattformen tatsächlich. Instagram, Website, was gibt's noch? So aktiv bin ich eigentlich gar nicht. Wenn es da irgendwo einen Tumblr-Account geht, nicht draufklicken. Ich habe das Passwort vergessen.
Okay. Wirklich? Den gibt's ja?
Ich glaube schon. Wenn es Tumblr noch gibt,
auch so?
Gibt's Tumblr. Ich glaube schon.
Ich glaube, es gibt's noch.
Oh nein.
Okay. Kann man ja mal schauen.
Nee, aber ansonsten überall Anastasia Black. Da könnt ihr mir gerne folgen, auf Vimeo auch. Und da werden jetzt immer mehr Projekte jetzt auch released. Ich hoffe, das Passion-Projekt auch, wenn es im März oder wann kommt es raus? Im März, ne? Dass es dann bald auch in der nächsten Zeit rauskommt. Und bis dahin noch ein paar andere Projekte auch noch online gegangen sind.
Ist noch viel in der Pipeline?
Es ist einiges in der Pipeline, genau. Aber okay. Es ist auch vieles in der Präproduktion gerade, was total schön ist, wenn wir irgendwie die ganze Zeit busy, 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 hier ein Treatment, da ein Treatment, hier die Planung. Das ist total schön. Und auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen. Noch eine Sache, vielleicht jetzt noch ganz am Ende. Ob es jetzt alles Tipp gilt oder nicht, weiß ich nicht. Aber was auch ein Learning für mich war letztes Jahr, es ist zwar total schön, eine so eine Person zu haben, die dich an die Hand nimmt und auch total wertvoll und wichtig, aber es ist auch gut, mit anderen Leuten zu arbeiten, also mit unterschiedlichen Leuten. Weil jeder hat einen anderen Workflow, jeder denkt anders, jeder hat einen anderen Stil. Und sich, glaube ich, in diesem ganzen Spektrum so ein bisschen zu bewegen mit den Leuten, die alle anders funktionieren, na klar, das bringt einen total weiter. Weil ich war erschrocken, wo ich dann irgendwie mein Reel 2022 oder so geschnitten habe, dass ich irgendwie die Piece an einer Hand abzählen konnte. Und ich war so, what? Also total schön, dass man irgendwie so eine Family hat, mit dem man irgendwie dann alles macht. Aber ich glaube, dass man, wenn man da so offen bleibt und sagt, okay, ich nehme dich, weil ich weiß, deine Stärken sind das und das für dieses Projekt und dann nehme ich dich für dieses Projekt. Ich glaube, das ist total wertvoll, einfach die Stärken auch mitzunehmen, die jede Person mit sich mitbringt.
Genau. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Voll schön. Ich glaube, da ist viel dabei. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Yes, ich danke dir.
So, ja, das war sie. Die erste Folge vom Viewfinder Podcast. Ich hoffe, dass das Leuten gefällt. Genau, vielen, vielen Dank nochmal an Anastasia, dass sie dabei war und sich bereit erklärt hat, für mich als unerfahrenen Podcast-Host irgendwie da zu sein und einfach sich eine Stunde Zeit zu nehmen und mir alles zu erzählen. Und ja, ich fand es ein super schönes Gespräch. Und genau, ich versuche jetzt das Ganze einigermaßen regelmäßig zu bringen. Ich habe noch 2 weitere Folgen im Voraus aufgezeichnet, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass ich es dann auch mache und auch eine gewisse Regelmäßigkeit direkt reinbringe, weil sonst würde sich halt direkt sehr verlaufen. Deshalb nächste Woche Sonntag sollte, wenn alles klappt, die 2. Folge online kommen mit einem weiteren spannenden Gast. Und ja, also erstmal danke, dass, also ich freue mich schon sehr, wenn die Leute bis hierhin zugehört haben. Und wir schauen mal, was hier aus diesem Projekt wird. Schaut auf jeden Fall auf der Instagram-Seite vorbei, viewfinder-podcast. Da wird es die meisten Infos immer geben. Ich versuche auch so ein paar Snippets immer pro Podcast da einfach rauszuhauen, um halt den Instagram-Algorithmus ein bisschen zu füttern. Und ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich freue mich auf jede Person, die Lust hat, sich das anzuhören. Und ich hoffe, ja, man hört sich bald wieder. Ganz, ganz liebe Grüße und habt eine wunderbare Woche. Bis bald.